Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. In einem halb zerstörten Haus im besetzten Gebiet. Der Ukrainer Maxim Butkevich und seine Männer sind gefesselt. Und dann tritt der russische Offizier vor sie.
We were kneeling in front of him with our hands tied behind our backs.
Der Russe fragt die Ukraine direkt, ob sie zu Hause eine Freundin hätten oder ob sie verheiratet seien. Einige sagen ja. Und dann lässt er seinen Fantasien freien Lauf.
And basically he depicted his fantasies about gang raping in all possible ways.
Was macht Maxim Butkevich damit, Andreas?
Butkevich erkennt zu Recht, dass es sich hier um den Versuch einer Provokation handelt. Er steht vor einem Sadist, einem russischen Offizier, der es darauf angelegt hat, die ukrainischen Gefangenen zu provozieren, so dass er dann selber eben Gewalt anwenden kann. Er wartet nur darauf, zuzuschlagen. Mhm. Aber Butkevich macht es geschickt, er bleibt ruhig, höflich, beantwortet alles und kann damit zunächst einmal eine erste Gewalteskalation abwenden. Aber am nächsten Morgen kommt der Russe wieder und befiehlt Butkevich, diesem ukrainischen Offizier, er soll jetzt bei einem Video mitspielen und den Russen auf diesem Video eine gute Jagd auf Ukraine wünschen. Und das kann Butkevich nicht machen. Als ukrainischer Offizier erweigert sich. Da muss man natürlich auch das Schlimmste befürchten, aber kommt nochmals davon. Der Russe gibt auf, dreht sich um, geht. Aber die Sache ist damit nicht ausgestanden.
Der Ukrainer Maxim Butkevich hat in Kriegsgefangenschaft viel Leid gesehen. Wie er Folter und Angst überstanden hat, erzählt der Auslandredaktor Andreas Rüsch. Ich bin Simon Schaffer. Andreas, wie kam Maxim Butkevich in Kriegsgefangenschaft?
Maxim Butkevich ist ein ukrainischer Menschenrechtsanwalt und Journalist, eine bekannte Figur vor der russischen Invasion. Als dieser russische Angriff kam am 24. Februar 2022, da war für ihn klar, dass es nun stärkere Waffen braucht als nur die Waffe des Wortes. Und er hat sich gemeldet als Freiwilliger bei der Armee, weil er wusste, wenn die Russen kommen, dann wird es auch keine Menschenrechtsarbeit künftig mehr geben. Das war ihm sofort klar. Er ist zwar eigentlich, er sagt, er sei Anarchist und Antimilitarist, aber er sei kein Pazifist. Also wenn man handeln muss und das Land verteidigen muss, dann sieht er schon sich auch in der Pflicht. Und ja, so meldet er sich und er landet an der Front. Im Juni 2022 war es dann so, dass seine Einheit den Befehl erhielt, eine bestimmte Straße zu überwachen in der Provinz Luhansk, in der Donbass-Region. Die Russen waren sehr nahe. Und das Problem war, dass schon nach sehr kurzer Zeit gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie konnten also zwar noch beobachten, aber nichts mehr weitermelden. Sie merkten, die Russen kommen näher, sind in einem nahen Waldstück, aber da half nichts mehr. Auch das Wasser wurde knapp. Und so wollten sie sich eigentlich am liebsten zurückziehen, um dieser Umzingelung zu entgehen. Und in dieser Situation, sehr seltsam, meldet sich plötzlich wieder jemand über ein Funkgerät. Ein Ukrainer, ein Soldat aus einer benachbarten Einheit. Und er sagt, ja, ich kann euch helfen, dass ihr nicht umzingelt werden. Folgt meinen Anweisungen und ich führe euch da raus. Und so haben sie es gemacht. Sie mussten dann über ein Feld rennen, sahen schon einen rettenden Wald vor sich. Und da kam plötzlich die Stimme dieses Ukrainers wieder und er sagte, es tut mir furchtbar leid. Ich bin selber gefangen von den Russen und ich musste euch in diese Falle locken. Und da war alles klar, also da kamen auch, so wie es Butkevich erzählt, kamen Russen mit Gewehren aus diesem Wald heraus und es war völlig klar, da mussten sie sich ergeben.
Ja. Wie werden sie da behandelt dann?
Die Russen geben ihm und seiner Gruppe, das sind 8 Mann und er, die er kommandiert, geben ihnen Wasser und behandeln sie soweit in Ordnung. Aber das Problem beginnt dann, als die Gefangenen an eine nächste Einheit weitergereicht werden, dann noch eine andere russische Einheit und dann hat offenbar eben auch die Gewalt begonnen.
Also sie kommen dann in die Hände des russischen Offiziers vom Anfang.
Sie landen in einem halb zerstörten Haus irgendwo in dieser Kriegsprovinz Luhansk und ja, sind in den Händen eines russischen Offiziers, der sehr gerne Gewalt einsetzt. Er hat dieses Nein von Butkevich zu diesem Video nicht auf sich sitzen lassen und zwingt ihn dann doch noch, ein Propagandavideo aufzunehmen.
Ich muss sagen, er sieht fürchterlich aus. Also er ist aufgedunsen, er hat ein blaues Auge, das schon ein bisschen verheilt ist. Er hat unglaublich eingefallene Augen. Was sagt er da?
Er sagt eigentlich nur Positives über die Russen. Sie hätten ihnen das Leben gerettet, sie würden gut behandelt, hätten Wasser und Nahrung erhalten. Butkevich hat mir dann erzählt, dass er eigentlich noch viel Weitergehendes hätte sagen müssen, aber da habe er sich geweigert.
Wie zum Beispiel?
Die Russen wollten hören, dass sich Butkevich abfällig über seine Kommandanten äußern würde, also dass die ukrainische Armee sie sozusagen auf eine sinnlose Mission geschickt hätten, wo sie nur hätten sterben können. Mhm. Und das wollte er so nicht sagen. Und das wurde offenbar dann akzeptiert. Aber dieses Video ist dann im Juni 2022 an die Öffentlichkeit gegangen.
Mhm. Und ist er damit vom Haken?
Die Sache war damit nicht ausgestanden. Dieser sadistische Offizier ist dann mit einer anderen Idee gekommen. Also er hat diesen Ukrainern gesagt, jetzt lehre ich euch einmal, wie eure Geschichte eigentlich aussieht. Und da hat er einen Vortrag von Wladimir Putin genommen als Grundlage. Und diese armen Gefangenen mussten Absatz für Absatz daraus einfach rezitieren, auswendig aufsagen. Und jedes Mal, wenn jemand stockte oder einen Fehler machte, dann gab es Hiebe. Und zwar für Butkevich, den Offizier dieser Einheit.
They tried to do their best. Actually, I was somehow touched and I saw my guys because, you know, for some of them Russian is not their mother tongue.
Das war Russisch und das war auch ein Problem. Nicht alle dieser Ukrainer hatten Russisch als Muttersprache oder als Sprache, die sie gut kannten.
And they tried to memorize it so that I am not beaten.
Es sei rührend gewesen, wie seine Leute sich angestrengt hätten, dass sie möglichst wenig Fehler machen würden, so dass er eben nicht zu oft geschlagen wird.
Okay.
Und irgendwann sei es fast nicht mehr zum Aushalten gewesen und da habe er dem Offizier gesagt, also wenn Sie so weitermachen, brechen Sie mir die Schulter, brechen Sie mir den Knochen. Und der Offizier sagte einfach, nein, ich weiß genau, was ich tue. Er war ein Profi-Folterer in dem Sinn, er muss sehr viel Übung gehabt haben, weil er hat brutal gehandelt, aber der Knochen brach nicht.
And he just continued beating and his eyes went misty and he really enjoyed it.
Wir sind gleich zurück. Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ein ETF-Portfolio für Ihr Kind? Mit Truewealth investieren Sie ohne versteckte Gebühren. Einfach, transparent und kosteneffizient. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Dieser russische Offizier, er quält aus Spaß, mehr noch, es erregt ihn. Er ist ein Sadist, du hast es schon gesagt. Aber um hier nicht einen Fehler zu machen, also zu sagen, alle russischen Soldaten, die sind so. War es bei ihm jetzt so? Also waren die alle zu den Ukrainern, zu Butkevich so grausam wie der Mann?
Es gab auch in der Erfahrung von Butkevich andere Leute, Soldaten, die durchblicken ließen, dass sie nichts von diesem Krieg halten, aber einfach trotzdem mitkämpfen, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, als Befehle auszuführen. Mhm. Das Ausmaß der Gehirnwäsche und auch dieser Kadavergehorsam der Russen, das hat Butkevich ganz offensichtlich schon auch erschüttert.
Wie kommt er da überhaupt wieder raus?
Butkevich hat erzählt, dass er beinahe ohnmächtig geworden sei durch diese Behandlung und dann in diesem Zustand auf einen Lastwagen geladen wurde mit seinen Leuten und dann ging es auf irgendwelchen Straßen weiter, bis sie in einem Gefängnis landeten. Untersuchungsgefängnis Luhansk. Okay. Und da wussten sie also, wir sind in der Hauptstadt dieser Provinz in russisch besetztem Gebiet.
Okay.
Ein Zimmer mit 22 Betten, 24 Leute mussten da drin auf engstem Raum sein. Und Etwas vom Schlimmsten, das Butkevich erleben musste, war, wie jeden Morgen die Gefangenen von der Zelle auf den Korridor hinaus gejagt wurden, eben manchmal auch mit Hunden. Man hat dann gehört durch die Zellentür, wie die Schritte dieser russischen Offiziere immer näher kamen, die Schreie, auch das Gestöhne der ukrainischen Gefangenen, die nicht mehr konnten. Die Leute wurden angeschrien.
Na выход, ёбланиже, блядь, резче нахуй. Быстрее sounds of beatings and then push-ups like one, раз, два, раз.
Die Leute mussten Liegestützen machen, Dutzende, offenbar manchmal sogar Hunderte von Liegestützen. Und wer da nicht mitmachte oder nicht mehr konnte, wurde geschlagen. Also er sagte, einerseits habe er Glück gehabt, weil seine Zelle ganz am Schluss des Gangs gewesen sei. Okay. Und ja, die Russen seien dann von Zelle zu Zelle gegangen und am Schluss hätten sie die Freude irgendwie schon verloren gehabt an dieser Quälerei. Und deshalb sei es bei ihnen nicht mehr so lange gegangen. Aber das Schlimme war die Angst.
And I remember looking at my co-inmates in the cell, two of them. And I realized that with all three of us, we don't talk. We don't move, we are completely paralyzed. We're just sitting there listening to it.
Und eines Tages, so hat er es mir erzählt, habe er den Zellkameraden ins Gesicht geschaut und es war ihm klar, wir sind alle gelähmt vor Angst. Und das war irgendwie so ein Tiefpunkt, wie er es beschrieben hat. Er hat auch gesagt, was Angst macht. Angst sei gewissermaßen noch schlimmer als Schmerz, weil es so wie ein Signal sei, dass man mental eigentlich am Zerbrechen ist.
Fear. I knew fear before, but never to this extent. And I realized I misunderstood violence. Because before I thought that violence is about breaking, about maiming, killing. But I realized that what I've seen violence is more about turning a person into an object.
Und wie geht er damit um?
Er hat gewisse Techniken auch entwickelt, wie man resilient bleiben kann. Und er hat dann drei genannt. Einerseits einfach auch das Vertrauen in die Liebsten, in die Angehörigen, die Familie, die Freunde. Er sagte sich immer, die werden mich hier rausholen. Und natürlich, er war als relativ bekannter Menschenrechtsanwalt in Kiew, ja, war er schon jemand, der ein Netzwerk hatte, aber er konnte natürlich keineswegs sicher sein, dass die Russen ihn je freilassen würden.
Ja.
Und das Zweite, sagt er, ja, wie jeder Gefangene wahrscheinlich, man muss sich fantasievolle Zukunftspläne machen. Und er hat ein schönes Wort dafür gebraucht, ein Bild. Es ist wie, wenn man einen Haken in die Zukunft werfen kann und dann kann man sich an diesem Haken festhalten und dann aus dieser grässlichen Gegenwart herauskommen.
Es ist eine Flucht in den Kopf.
Ja, und dann noch etwas Drittes, dass man sich sagt, es hat immer auch etwas Gutes an der Situation und etwas Gutes sei darin, dass ein Strafverfahren gegen ihn in Gang gesetzt wurde. Das klingt jetzt für uns nicht sehr einleuchtend, weil da waren auch furchtbare Anschuldigungen gegen ihn im Spiel. Aber er sagte sich, weshalb würden die Russen sich die Mühe machen, ein Strafverfahren gegen mich zu fabrizieren, wegen Kriegsverbrechen, die er nie begangen hat? Ja, doch einzig aus dem Grund, dass sie noch etwas mit ihm vorhaben. Sie wollen seinen Preis erhöhen. Er sah sich gewissermaßen wie eine Handelsware, die irgendwann ausgetauscht werden kann mit den Ukrainern. Und das findet ja auch immer wieder statt. Also ukrainische Kriegsgefangene werden gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht. Und er sagte sich, wenn dieses Verfahren da ist, dann ist das eigentlich eher ein gutes Zeichen.
Aber ich stelle mir vor, ein Prozess ist ja auch keine lustige Geschichte. Also er wird ja befragt, nehme ich jetzt mal an. Er muss ja Aussagen machen.
Ja, mehr als nur befragt. Er wurde brutal verhört, so wie er es erzählt hat, in diesen Verhörkammern in Luhansk. Und da wurde Gewalt angewendet, auch Drohung mit Vergewaltigung beispielsweise.
Mhm.
Und konkret hat man ihm Optionen gegeben. Du kannst kooperieren. Dann werden wir dich verurteilen in diesem Strafverfahren und dann wirst du bald einmal ausgetauscht. Innerhalb von 2 Monaten hat man ihm sogar versprochen. Und wenn er nicht kooperieren würde, dann gäbe es eigentlich 2 Varianten. Ein Untersuchungsbeamter hat ihm offenbar gesagt, ich gehe jetzt mit dir in den Gefängnishof. Und da gibt es eine schöne Ecke, da darfst du eine letzte Zigarette noch rauchen, ein letztes Telefonat machen. Aber weißt du, 45 Jahre alt zu sein, das ist doch eigentlich genug. Mhm. Also die Botschaft war klar, vielleicht war das alles nur ein Bluff und eine Form von Druck, aber es gab auch andere Andeutungen, dass man beispielsweise einen Fluchtversuch inszenieren würde, wo er dann in eine Situation kommt, wo man ihn einfach erschießen kann, ja, auf der Flucht. Also kooperiert er.
Was geschieht ab dem Moment, wo er sagt, okay, ich mache, was ihr wollt?
Er muss unter anderem die Verhörprotokolle unterschreiben, ohne sie zu lesen. Also man sagt ihm auch, ja, unterschreibe einfach, kommt nicht drauf an. Mhm. Er erfährt erst nachher, wie absurd das war, weil da Straftaten drin waren, die er gar nicht begangen haben konnte, in einer Stadt, wo er nie war beispielsweise. Also hat er kooperiert, landet im Straflager und wird dann aber doch noch ausgetauscht. Und zwar im Oktober 2024, vor einem guten halben Jahr. Er hat also 2 Jahre und 4 Monate in Haft, in wirklich zum Teil sehr schlimmen Umständen verlebt, kommt dann frei im Rahmen eines solchen Gefangenenaustauschs. Und er würde ja eigentlich so gerne, das hat er sich nämlich in Haft vorgestellt, einfach Ruhe haben. Aber er kann nicht und er fühlt sich verpflichtet, seine Geschichte erzählen zu müssen. Und so habe ich auch ihn eben treffen können, hier in der Schweiz, in Bern.
Excuse me, can I have please espresso and a shot of grappa and that will be it.
Yes. Thank you.
Er hat sich dort mit Schweizer Parlamentariern getroffen, er hat in der Schweiz Vorträge gehalten und er wirkte auf mich wirklich auch immer noch erschöpft, gezeichnet von dieser schwierigen Zeit und trotzdem ganz klar von Energie getrieben, dass er an dieses Unrecht erinnern muss. Mhm. Und er hatte auch recht, es sind weiterhin Tausende von ukrainischen Soldaten, sind in russischer Kriegsgefangenschaft, machen also immer noch jetzt das durch, was er erleben musste. Und es sind nicht nur Soldaten und Offiziere, es sind viele Zivilisten, die aus den besetzten Gebieten verschleppt werden, auch Kinder. Ja. Also sehr viele ganz tragische Schicksale. Und ihm geht es darum, uns hier in Westeuropa daran zu erinnern, dass eben ja, jedes einzelne Schicksal zählt und dass wir diese Leute nicht vergessen dürfen.
It is a tragedy. We live through a horrible tragedy, but we have to live through it and I'm sure we will be able to. Yeah.
Danke, Andreas, hast du seine Geschichte erzählt.
Ich danke dir, Simon.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktor Andreas Rüsch. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.